Also herzlich willkommen zu meinem Talk. Ich freue mich, dass es ein bisschen Interesse daran gibt, Remote Attestation in 5G. Ich hoffe, ihr werdet nicht enttäuscht, weil der Talk wird so ein bisschen, hat so ein bisschen einen anderen Verlauf im Vorbereiten genommen als erwartet. Aber mal ganz kurz zu mir. Ich bin Jennifer oder auch Gwynnever, mache jetzt seit 15 Jahren IT-Sec in allen Formen und Farben, kann man so sagen, von Governance, also Informationssicherheitsmanagementsysteme, kam ich dann irgendwie zum Pentesting, kam wieder zurück zu Informationsmanagementsystemen, habe mich mit Wi-Fi, habe mich mit Mobilfunk beschäftigt, mache ich auch immer noch und habe in dem Zuge auch ein Buch geschrieben, um Unternehmen so ein bisschen zu helfen, das ganze Thema Informationssicherheitsmanagement bei ihnen im Unternehmen reinzukriegen, weil ich fest davon überzeugt bin, ein paar Gedanken sich darüber zu machen, ist schon echt ziemlich gut, auch wenn das nicht die der Wahrheit letzter Schluss ist, um wirklich eine Sicherheit herzustellen. Ich habe das BSI unterstützt bei der Herstellung von Grundschutzprofilen zum Thema 5G Campus, also nicht öffentliche Mobilfunknetze. Habe ein paar Vorträge gehalten und bin Lead Security Design Manager bei der Vodafone Group. Warum erwähne ich das? Weil die sind so nett, mir meine Brötchen zu bezahlen. Und haben auch so ein ganz nettes Template, mit dem ich den Vortrag ein bisschen leichter vorbereiten konnte als mit LaTeX. Also da an der Stelle Dank an die. Warum mache ich das heute überhaupt hier? Also mir geht es darum, dass ich euch so ein bisschen dieses Mobilfunkthema näher bringe, weil Mobilfunkthema klingt immer so ein bisschen komplex und kompliziert und ist so ein bisschen abschreckend, wenn man so die ersten Grafiken dazu sieht. Dann wollte ich noch so ein bisschen zeigen, was so im Research in dem Bereich passiert, denn Research gibt es aktuell ganz, ganz viel im Bereich Mobilfunk. Wir sprechen ja gerade von 5G. 5G macht irgendwie jetzt jeder und irgendwie in vielen Orten gibt es 5G. Es geht aber schon in Richtung 6G und ganz, ganz viele Weiterentwicklungen. Da wollte ich euch so ein spezifisches Thema mal zeigen. Außerdem wollte ich wissen, so ein bisschen rausfinden an eurem Feedback später, ob ihr das Format so mögt, weil das ein bisschen eine Mischung aus technisch und Überblickarbeit ist. Und was ich mir auch noch echt am Herzen liegt, und ich weiß nicht, ob ich es erreiche, aber es würde mich interessieren, ob ich es erreicht habe, ist euch zu zeigen, dass Mobilfunknetze zwar komplex sind, aber deswegen noch lange nicht kompliziert. Ganz nach dem Motto Divide and Conquer, ihr kennt das alle aus dem, jeder, der Software schreibt, kennt das wahrscheinlich, irgendwie große Probleme klein machen. Das probieren wir heute hier auch und ich hoffe, dass das ein bisschen hilft, das ganze Thema ein bisschen zugänglicher zu gestalten. Ich weiß nicht, ob ihr die beiden schon mal gesehen habt. Das eine ist der Bellhead und das andere ist der Nethead. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und viele wissen nicht, was das bedeutet. Bellhead sind die Leute, die tatsächlich aus der Telekommunikationsschiene kommen. Das sind Leute, die haben meistens Electrical Engineering studiert, haben über viele, viele Jahre proprietäre Protokolle oder auch weniger proprietäre Protokolle entwickelt, mit denen wir früher Festnetztelefonie gemacht haben. Später wurden neue Protokolle entwickelt, um die ersten Mobilfunktelefone 1G, 2G und so weiter zu entwickeln. Netheads nennt man die Leute, die bei der IETF unterwegs sind, die IP-basierte Netze machen. Ich glaube, das ist so bei der Audience heute so das, wo ich ein bisschen mehr Körner finde, wo die Leute sich ein bisschen dem näher fühlen. Und um euch erstmal so zu zeigen, wo sind wir denn da im Mobilfunk unterwegs, weil Bellheads sind es ja auch nicht so richtig, Netheads sind es aber ja auch nicht so richtig, zeige ich euch mal, wer so das alles so standardisiert in dem Bereich. Wir haben einmal die ETSI und die ITU. Das ist ganz, ganz klassisch Bellhead. Die machen Telefonie. Ganz klassische Telefonie. Dann haben wir auf der anderen Seite, wie schon erwähnt, die IETF. Ich denke, die meisten von euch kennen die. Die haben irgendwie sowas wie HTTP, HTTPS spezifiziert. Und in der Mitte haben wir dann die GSMA und die 3GPP. Die 3GPP ist ganz spannend. Das ist das Third Generation Partnership Project. Das geht eben um 3G, die dritte Mobilfunkgeneration. Damals haben die sich gegründet und haben eben halt gesagt, so, oh, Mobilfunk funktioniert gerade so ein bisschen so wie so Telekommunikation, also wie so ITU-ETSI-Themen. Aber man könnte ja so viel cooles Zeug eigentlich auch machen, wenn wir so ein bisschen IP mit reinbauen. Und dann haben die sich gegründet und haben halt angefangen, Zeug zu spezifizieren. Und das machen die bis heute, zusammen mit der GSMA. Das heißt also, alles, wo wir heute quasi reinschauen, spezifikationsmäßig, kommt aus GSMA und 3GPP. Und warum habe ich die in die Mitte? Wir hatten ja vorhin hier den Bellhead auf der von euch aus linken Seite, den Nethead auf der rechten Seite. Die sind in der Mitte, weil sie halt irgendwie beides machen. Ich weiß nicht, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich denke, die meisten wissen, was ich damit meine. Das ist so ein kleines, schönes Gerät. Viele von uns haben es in der Hosentasche. Ich sehe gerade keinen, der darauf rumguckt. Das ist schon mal ganz nett. Manche nehmen es mit ins Bett. Wunderschöne Geräte, die uns mit der Welt verbinden. Und diese Verbindung mit der Welt genießen wir alle sehr. Und im Mobilfunksprech heißen die UE, kurz für User Equipment. Und das ist meiner Meinung nach eine ziemlich coole Sache, dass wir diese Geräte heutzutage haben. Weil ne, gerade so wir hier, ist ja schon immer so ein bisschen schwierig, so Gleichgesinnte zu finden. Wir wohnen relativ verteilt, es wohnt ja jetzt nicht jeder hier in Bamberg. So ein UI in der Hand zu haben und zu sagen, Mensch, ich sitze zu Hause, aber ich kann meinem besten Freund irgendwie über Discord eine Nachricht schicken, finde ich schon ziemlich nice. Oder über Matrix oder über jeden anderen Channel. Meistens haben wir die in Wi-Fi-Netzen, wenn wir zu Hause sind, wenn wir das Haus verlassen, aber dann häufig auch in Mobilfunknetzen. Und wenn wir das Haus verlassen und mit denen über ein Mobilfunknetz kommunizieren, was passiert denn eigentlich so als nächstes? Das nächste ist, wir brauchen irgendwie eine Funkstation. Ja? An diese Funkstation kommen wir ran. Diese Funkstation nennt sich im Mobilfunksprech BS. Nicht zu verwechseln mit BS, das ist eine Base Station und kein, you know. Mobilfunker lieben es, Abkürzungen zu verwenden. Anstatt einer BS gibt es dann auch noch, je nach Mobilfunkgeneration, die Abkürzung Node-B, E-Node-B, G-Node-B. Lasst uns mal bei einer Base Station oder BS bleiben, bitte, sodass wir das alles so ein bisschen vereinfachen. Ja? Und der nächste einfache Schritt wäre dann, jetzt habe ich diese Base Station, das heißt, ich kann funken, ich kann vom UI, also von meinem Smartphone zur Base Station funken, jetzt kann ich doch meinen besten Freund anrufen, oder? Ja, kann ich machen, wenn der die Straße runter wohnt. Dann kann ich das vielleicht machen. Wäre prinzipiell möglich, da fehlen aber dann so ein paar Funktionen, um den Anruf weiterzuleiten. Und was machen wir, um dann nicht nur die Straße runter telefonieren zu können, rein theoretisch, was auch nicht funktioniert, sondern auch mal ans andere Ende der Stadt zu telefonieren. Wir müssen diese Base Station mit einem sogenannten CN oder auch Core Network verbinden. Dieses Core Network stellt bereit alle möglichen Funktionen, wie zum Beispiel Call Forwarding. Das Core Network weiß genau, dieses UI ist in der Ohmstraße 8 in Bamberg und will telefonieren in die Ausstraße 25, jetzt. Und dann kann es eben diesen Call weiterleiten an genau den Identifier von dem UI, den es erreichen will. UI an der Stelle noch mal ganz kurz ein Stück zurückgespult. Es geht nicht nur um Smartphones. Eigentlich sind alle Geräte, die eine SIM-Karte aufnehmen können, beziehungsweise eine eSIM in sich haben, ein sogenanntes UI. Aber an der Stelle tatsächlich so, das ist so wie grob, wie das funktioniert. Jetzt fehlt noch ein klitzekleiner Baustein, der ist aber wirklich entscheidend, um wirklich Services anzubieten, wie zum Beispiel Webseiten aufrufen zu können. Unser Core-Netz ist auch gleichzeitig die Verbindung ins Internet. So. Er hat ja gesagt, Divide and Conquer. Bisher war es noch nicht so intensiv. Ich habe das ja so erstmal nur einen sehr groben Überblick gegeben. Aber jetzt wollen wir uns eine Sache ein bisschen genauer anschauen, nämlich das Core-Network. Wenn wir uns das Core-Network genauer anschauen und dann mal googeln und sagen, wir wollen mal so eine Reference Architecture sehen, dann sieht das Bild am Ende so aus. Ziemlich unübersichtlich, oder? Wir haben auch drei Sachen schon dabei, die wir kennen. Wir haben hier das UI, wir haben hier das RAN, auch ein Wort für Base Station, more or less. Und dann haben wir DN, das ist das Data Network. Oder auch das Internet. Warum nennt man es Data Network und nicht die Internet? Es könnte auch das Corporate Network von irgendeinem Unternehmen sein. Wenn wir über nicht öffentliches Mobilfunk reden. Das heißt quasi, die drei Teile können wir jetzt erstmal schon mal rausnehmen. Sieht besser aus, oder? Ist übersichtlicher. Und das sind jetzt ist ein full-blown Core-Netz mit allen möglichen Funktionen und mit allen möglichen Interfaces, hier mit diesen Ns bezeichnet. Die werden auch N-Interfaces genannt, also die Spezifikation dafür, was über das Interface passiert, heißt dann Spezifikation für N14. Das ist so ein Klassiker, kann man dann bei der 3GPP nachschauen, was das eigentlich tun soll. Wir haben aber jetzt in den letzten halben, dreiviertel Jahr so ein bisschen damit gearbeitet, haben uns angeguckt, was brauchen wir denn eigentlich, um so ein Core-Netz überhaupt so grundsätzlich anzubieten, um so eine Bitpipe zu haben, um zu sagen, ja, ich möchte von da nach da Daten schicken. Ganz simpel, ganz easy, wie man es halt im Internet so macht, nur halt eben über Mobilfunk. Und da kam dann das raus. Ist nochmal ein Stück kleiner und das möchte ich euch kurz erklären. Also wir haben die AUSF, das ist die Authentication Server Function. Die ist natürlich notwendig, dass wir uns mit unserem mobilen Endgerät irgendwie am Netz anmelden können. Dann haben wir Unified Data Management Function, das ist die Funktion, die deine User-Daten so ein bisschen bereithält, dass die halt weiß, so, was darf der User mit dieser SIM-Karte überhaupt im Netz tun. Also es gibt da verschiedene Funktionen, wo das notwendig ist, die nicht zwingend in jedem Netz notwendig sind, aber eben halt im öffentlichen Mobilfunknetz und standardmäßig halt da sind. Dann haben wir die AMF, das ist Access and Mobility Management Function, das heißt, ich laufe hier aus der Ohmstraße raus und laufe in die Innenstadt. In der Zwischenzeit laufe ich an ganz vielen Base Stations vorbei und würde jetzt den Kontakt zur nächstgelegenen Base Station hier verlieren. Dafür braucht die AMF, dass ich trotzdem weiterhin Netz habe und nicht meinen Call abbricht. Dann habe ich die SMF, Session Management Function, ist auch das, was sie sagt, auch in allen IP-Netzen oder in allen Applikationen. Wir haben Session Management und die User Plane Function ist unser Interface, was uns halt mit dem Internet bzw. mit dem Data Network wiederum verbindet. Ein ganz, ganz grober Überblick. Jetzt ist aber die Frage so, wie schaut denn so ein Core-Netz eigentlich aus? Ist das wieder ein eigenes Netz mit ganz, ganz vielen eigenen Computern? Ja, nee. Das nennt man zwar Core Network, aber eigentlich sind das alles sogenannte Functions. Und diese Functions kann ich entweder einzelne Funktionen auf Bare Metal laufen lassen oder was man halt heutzutage hauptsächlich macht, ist, ich packe sie in ein Container Environment. Meistens Kubernetes, das heißt quasi pro Funktion, die da läuft, pro Service, der da läuft, man nennt es Funktion oder Service, wie auch immer, wird beides tatsächlich auch einfach abwechselnd verwendet. Habe ich pro Service, der da läuft, einen Container. Das hat ein paar Vorteile, wie zum Beispiel, ich kann, wenn ein Service überlastet ist, einfach einen zweiten Service daneben spawnen, in seinem eigenen Container. Das ist total toll, weil wenn wir viel im Netz los haben, können wir einfach dafür sorgen, dass das Netz mehr Kapazität hat, zumindest wenn halt die Base Station das hergibt und sich genug Leute verbinden können. Wenn wir aber halt quasi wenig los haben und haben ein bisschen Platz, dann kann man sagen, ja, okay, wir sparen ein bisschen Energie, wir brauchen halt nur eine AMF jetzt gerade. Dann wird halt nur noch eine hochgefahren und der Rest eidelt ein bisschen vor sich hin. Was ich euch noch nicht gesagt habe, es gibt eine sogenannte Network Registry Function. Die muss ich euch jetzt kurz mal erklären, bevor wir einfach wirklich zu diesem Remote Attestation Thema kommen können. Die Network Registry Function ist nämlich ganz spannend. Also wenn ich das Netz statisch halte, brauche ich die nicht. Aber so ein Netz wollen wir heutzutage nicht mehr statisch halten, weil wir eben Funktionen oder Services anbieten von Zeit zu Zeit, die halt manchmal gebraucht werden, manchmal nicht gebraucht werden. Ne? Es gibt halt dieses Basisset an Funktionen, die müssen immer da sein, aber ich kann die ja ein zweites Mal spawnen oder halt eben auch wieder auslaufen lassen. Was diese NRF macht, ist, sie managt halt das Registering und Deregistering von solchen Funktionen. Es gibt auch Automatic Discovery, das ist wie wenn du ein Discovery im Netz laufen lässt. Du hast einen Computer, der guckt, was für Geräte laufen in meinem Netz und findet halt ein neues Gerät, weil jemand hat ein neues Gerät ins Netz eingeschoben. Ähnlich funktioniert das auch mit der NRF. Die kann Access Tokens für OAuth rausgeben und die kann ihre eigenen Services promoten. Das ist im Prinzip so, was die so tut. Was ist jetzt eigentlich das ganze Thema Remote Attestation? Also hat jemand hier schon mal das Wort gehört vorher? Okay, interessant, weil ich habe nämlich das aus der Mobilfunkblase zwar immer wieder mitbekommen, habe dann aber gestern oder so erfahren, dass das so in der IP-Blase noch nicht so angekommen ist, das Wort. Und ist sehr spannend für mich, weil eigentlich ist es relativ simpel zu erklären, es ist eine Authentisierungsfunktion, mit der ich sagen kann, ich authentisiere Services oder eben Maschinen anhand ihrer Integrität und daran, ob sie irgendwie getempert wurden. Also ob damit irgendwas gemacht wurde, was halt nicht dem entspricht, was wir denken, was damit gemacht hätte werden sollen. Das heißt eben, ob der State noch in dem, ob sie noch im gleichen State sind, den wir erwarten würden zu bekommen. Das Spannende an dem ganzen Thema Remote Attestation ist, das ist so ein Thema, was gerade in der Forschung, gerade wenn es um 5G, 6G geht, wirklich stark diskutiert wird, aber eben mittlerweile auch in der GSMA 3GPP angekommen ist. Also denen liegt gerade ein Draft vor, Remote Attestation tatsächlich als Standard festzulegen für spätere Mobilfunkgenerationen. Was müssen wir dafür machen, um Remote Attestation zu haben? Also die Idee ist natürlich, wir haben halt dieses Core-Netz, also diese einzelnen Funktionen in unserem Cluster. Was passiert denn, wenn der Cluster kompromittiert wurde und jemand dann einfach sagt, okay, ich starte da jetzt mal eine Funktion, hoffe, dass die erkannt wird und die macht dann halt irgendwas. Die hört dann alle Gespräche mit oder zeichnet eure SMS auf und schickt die irgendwie ins Instagram oder irgendwas. Ja? Das ist so die Idee dahinter, warum machen wir das überhaupt? Und, sorry, ich habe gerade einen Faden verloren. Was wir dafür brauchen, ist eben halt diese NRF und eine Attestation Check Database. Die NRF braucht dann eben halt diese Attestation Check Database, um halt die Attestation Policy zu retrieven, also abzurufen. Das bedeutet halt, diese Policy ist im Prinzip von vornherein festgelegt. Was ist denn ein Status von einer Service, von einem Service oder von einer Funktion, der ist legitim, den wollen wir sehen, den wollen wir haben, den wollen wir starten und was eben halt nicht. Also darüber können wir dann entscheiden, ist das jetzt was, was wir benutzen wollen oder eben nicht. Dann können wir eben auch aufrufen, wie ist der Status von der Attestierung. Also Attestierung bedeutet in dem Fall halt das Prüfergebnis und schreibt auch wiederum zurück in den Table, in dem halt quasi die States eben auch liegen. In dieser Attestation Check Database sind halt diese ganzen Values hinterlegt. Also das können halt zum Beispiel sein, wenn wir jetzt das machen mit zum Beispiel, wenn wir das jetzt, oh, sorry, wieder Faden verloren. Wenn wir zum Beispiel das Ganze über Signaturen lösen, dann liegen halt da die Signaturen, die zulässig sind, drin. Oh, interesting. Wo sind meine... Ah, er macht die automatisch weg. Okay, interesting. Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, das wäre eine Slide, in der quasi das schon drin wäre. Wie funktioniert das dann konkret? Also wir haben die Netzwerkfunktion 1, die sich in diesem Cluster anmeldet und sagt, hey, ich möchte auch in dem Cluster mitspielen. Und die sendet dann Registration Request an die Network Registry Function. Daraufhin checkt die Network Registry Function die Policies, die hinterlegt sind und schickt einen Attestation Request Information Call zur Attestation Check Database. Das heißt quasi, sie fragt diese Datenbank ganz konkret an, hey, sag mal, ich habe hier irgendwie einen Request bekommen, ist der denn okay? Woraufhin halt die Attestation Information oder die Attestierungsinformation halt zurück an diese NRF geschickt wird. Die NRF verifiziert diese und wenn die verifiziert ist, kann sich eben diese Network-Function auch anmelden. Sorry, ich bin so ein bisschen lost, weil die Pfeile und all diese einzelnen Schritte, die ich da drin habe, die waren am Anfang, die habe ich eigentlich nicht dynamisch gemacht. Ich weiß nicht, warum das jetzt dynamisch ist. Aber okay, das ist ein Windows. Dass ich da mal weiterklicken muss für, ich dachte, das wäre ein Bild. Wir können damit aber auch Access-Tokens machen, mit OAuth und jetzt einmal noch mal ganz kurz dieses OAuth, wie funktioniert das ohne Remote Attestation? Wir haben eben die Network Function, die fragt nach dem OAuth-Token. Sie bekommt ein OAuth-Token und sie authentisiert sich. Und nachdem sie sich authentisiert hat, wird auch der Service bereitgestellt. Dann haben wir eben das Ganze mit Remote Attestation, das heißt, wir fragen nach dem OAuth-Token. Nachdem wir das getan haben, werden erstmal wieder die Policies gecheckt. Haben wir Policies hinterlegt, die das zulassen, dass eben eine Remote Attestation von dieser Funktion gestartet wird? Wir kriegen also die wir fragen die Attestierungsinformation von der Attestation Check Database an. Wir bekommen das Attestation Result, also wir bekommen eben unser Prüfergebnis dann am Ende zurückgemeldet. Anhand dieses Prüfergebnisses wird verifiziert, ob Signaturen die Integrität der Signatur da ist. Und wenn das der Fall ist, schicken wir das OAuth-Token zur Network-Function. Und von dort aus schicken wir den Service-Request, der dann natürlich nochmal verifiziert wird und dann eben der Service bereitgestellt wird. Es gibt noch einen dritten Case, wie man es anwenden kann. Das ist eben über eine Certificate Authority. Das heißt, der Attestation Request für die NRF wird von der Certificate Authority gestartet. Die Network Function checkt ihre Policies, darf das denn diese Certificate Authority? Dann wird eben die Attestierung angefragt. Die Attestierungsinformation wird zurückgeschickt. Und das Resultat wird an die CA zurückgemeldet. Das heißt eben, wir können das halt auch über eine CA spielen. Dann ist das Ganze nochmal so ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen dynamischer und auch transparenter. So, wir kommen dem Ende entgegen. Also ich hoffe, ich habe das jetzt ein bisschen rübergebracht, was so Remote Attestation macht. Also es geht im Grunde wirklich darum, dass diese Network Functions, die im Core laufen, also es geht wirklich nur um diesen Core, es geht nicht um alles andere, sondern wirklich dieser 5G-Core oder eben später vielleicht auch mal 6G-Core. Wie können wir da neue Funktionen im Cluster anmelden und eben halt eine gewisse Trustworthiness auch bereitstellen, sodass eben die Funktionen, die dort ankommen, dass wir sicherstellen können, dass es halt die Funktionen sind, wo wir der Meinung sind, die dürfen das halt auch, also die eine gewisse Berechtigung haben, dort zu sein. Aber warum habe ich das Ganze heute nochmal gemacht? Also ziemlich sicher nicht, um zu zeigen, wie cool ich bin oder was ich da alles weiß, weil um das zu tun, hätte ich in jedes einzelne Detail viel, viel tiefer reingehen müssen. Hätte ich auch teilweise machen können, sehe ich aber jetzt gerade keinen Sinn drin, weil so aus meiner Erfahrung ist es so, dass gerade das Thema Mobilfunk für viele sowieso erstmal was ist, wo sie wenig Berührungspunkte überhaupt auf dem Layer damit haben, zu verstehen, wie es funktioniert. Was mir aber sehr, sehr viel wichtiger ist, ist an der Stelle, ich möchte euer Interesse für Mobilfunk wecken. Und warum will ich das? Weil Mobilfunk sich in den letzten Jahren extrem gewandelt hat und auch weiter wandelt. Wir kommen aus diesem ganzen Telekommunikationssektor mit seinen eigenen, teilweise proprietären Protokollen. Und wir shiften, wie ihr gesehen habt, auch immer weiter zu IP-Protokollen, zu IT-Technik, in dem Fall eben halt auch Clusters, was ganz, ganz klassische Themen für Leute sind, die sich halt irgendwie für Computerkram interessieren, um es mal so flappig auszudrücken. Und das sind halt Themen, wo ich sehe, dass wir eigentlich einen großen Impact haben können. Weil diese ganze IP-Technologie bietet extrem viele Möglichkeiten, um das Ganze, wie wir heute Mobilfunk betreiben, extrem zu vereinfachen, bessere und coolere Services anzubieten, das Ganze more reliable anzubieten, mehr Security reinzubringen und all das. Und ich bin der Meinung, deswegen ist es total wichtig, dass halt Leute, die sich für Computerkram interessieren, sich auch mal so ein bisschen mit Mobilfunk beschäftigen, weil da ist halt mittlerweile recht viel Computerkram drin. Und da ist irgendwie so gefühlt für jeden ein bisschen was dabei. Und was auch interessant ist, also auch diese Industrie, also ich arbeite in dieser Industrie, wir sehen diese Veränderung und diese Veränderung merkt man auch an dem, wie sich diese Industrie verhält an vielen Punkten. Das heißt, Telekommunikationsanbieter wie der, für den ich arbeite, aber auch andere, sind massiv dabei, neue Geschäftsfelder sich anzuschauen, zu gucken, was können wir dem Kunden bieten, außer eben halt diesen Service Telefonie, sondern wie können wir einen richtigen Service anbieten und Telefonie auch als das nehmen, was es jetzt ist, eben halt ähnlich wie ein Internet. Ne? Ein Internet kann das alles, ich kann übers Internet telefonieren, ich brauche nicht unbedingt ein spezielles Telefonieprotokoll dafür. Da sieht man ja auch einfach, wie sich Festnetz in den Jahren entwickelt hat. Heutzutage selbst jedes Festnetztelefon zu Hause macht Voice-over-IP. Und das werden wir halt jetzt auch einfach sehen, dass wir eben halt Voice-over-LTE oder Voice-over-5G beziehungsweise ja, Voice-over-New-Radio heißt es dann, eben machen werden. Und alle von euch, die irgendwie in einem Unternehmen arbeiten, die nicht öffentliches Mobilfunk nutzen für irgendwelche Services, die ihr anbietet, möchte ich wirklich motivieren, geht in diese Standardisierungsgremien rein, guckt euch an, was da standardisiert wird, ernsthaft. Da wird sehr viel Zeug noch aus Bellhead-Richtung standardisiert, was ja nicht unbedingt sein muss und Dinge sehr verkompliziert, die wir eigentlich mit IP und mit Software gut lösen könnten. Auf der anderen Seite gibt es in der Allianz für Cybersicherheit mittlerweile einen Erfahrungsaustauschkreis. Sie nennen sich wirklich so 5G Campus. Sie nennen sich auch ganz kurz ERFA, finde ich übrigens sehr, sehr lustig. Haben sich letzte Woche erst gegründet, deswegen konnte ich keinen Link anhängen. Ich habe alle Links zu auch Quellen zu den Themen, die ich besprochen habe, tatsächlich im Backup von den Slides. Also wenn jemand Interesse an den Slides und an den Links hat, einfach mir Bescheid sagen. Ich schicke euch eine E-Mail mit den Slides. Wenn ihr in so einem Unternehmen seid, was 5G non-public macht, also privates 5G für irgendwelche Services, die ihr macht, nicht nur Allianz für Cybersicherheit, versucht in die GSMA zu kommen, versucht in die 3GPP zu kommen und vor allem versucht in die ORAN Alliance reinzukommen. Das ist genau das, wo der Playground gerade ist, um wirklich die Welt zu verändern, wenn es um Mobilfunk geht. Und Mobilfunk hat das Potenzial, dass wir viel mehr IP machen, viel mehr Security reinkriegen, weil halt eben nicht mehr so viele undurchsichtige Dinge im Hintergrund passieren. Und vor allem, dass wir halt auch als, ich würde mal sagen, Privacy and Security aware Community da unseren Einfluss auch haben. Das würde mich freuen, wenn da ein paar Leute irgendwie sich inspiriert fühlen. Danke.
Dass diese Remote-Software feststellen kann, ob der andere Service modifiziert worden ist oder getempert worden ist.
Ja. Es ist im Prinzip so, dass es eine Vorab-Konfiguration gibt von dieser Remote-Attestation mit eben Signaturen, die von vornherein in dem System hinterlegt werden. Ne? Also das ist quasi noch so aus meiner Sicht eine Schwäche in dem System, dass es halt nicht an der Stelle den State immer wieder ohne Probleme checken kann. Also du musst es halt einmal konfigurieren, musst halt sagen, das sind die Signaturen, die sind erlaubt. Das kann eine relativ große Liste sein und es muss halt eine der Signaturen am Ende dabei rauskommen.
Aber der Service, der überprüft wird, schickt dann seine eigene Signatur, sagt hier, das ist meine Signatur und glaube mir.
Ja, im Prinzip wird diese Signatur dann schon noch verifiziert. Also da ist noch so ein bisschen Magic, die dann quasi im Attestation-Prozess passiert. Das ist halt dieser Verification-Prozess. Der sagt halt, ich schicke dir dieses Geheimnis, was ich kenne. Und aus diesem Geheimnis kannst du ja mit einem anderen Geheimnis, was du kennst, wiederum diese Signatur erstellen. Das ist so die Idee, wie das grundsätzlich funktioniert. Es gibt auch unterschiedliche Herangehensweisen an Remote Attestation. Aber das ist die wir halt im Mobilfunk gerade uns näher anschauen. Und bei den anderen, da müsstest du ein bisschen googeln, weil da weiß ich es auch nicht so doll. Ja.
Was wäre ein Beispiel für so einen Service?
Das ist eben das, was ich gezeigt habe im Core-Netzwerk. Diese ganzen einzelnen Funktionen sind halt diese Services. Ne? Ich gehe nochmal zurück, dann zeige ich dir das mal. Genau, das ist halt das, was so kompliziert ist. Also kompliziert, um Internet oder telefonieren zu können, brauchst du halt diese einzelnen Services. Ja, die nennt man einfach Services. Diese Funktionen sind alle Services. Du kannst noch weitere Services dazu packen. Dann gehen wir mal zurück, wie zum Beispiel halt eben die AF, das ist eine Application Function, mit der kann man tatsächlich spezielle für dieses Netz entwickelte Applikationen dazu bauen. Also Services, die das Netz bis heute nicht kennt, das ist aber eine Theorie. Und in dem Fall ist es halt dann so, dass man halt zum Beispiel sagen kann, wenn ich jetzt diese AF laden möchte, also wenn wir jetzt mal zurückgehen, auf das ist so diese Minimalkonfiguration, die haben wir auch ausprobiert, also die startet so auch tatsächlich in einem Core. Wenn wir quasi jetzt sagen, okay, wir wollen halt auf das hier zurückgehen und wir wollen jetzt irgendwie eine PCF oder eine AF starten, dann würde es halt quasi bedeuten, dass halt diese PCF zum Beispiel diese Remote Attestation anfragt. Oder wenn wir halt sagen, okay, wir haben jetzt zu wenig Kapazitäten auf unserer AUSF, also auf unserer Authentication Service Function, dass wir dann halt sagen, okay, wir sind so und so viele Geräte, die wollen sich anmelden, das geht theoretisch, aber wir haben halt eine Function zu wenig dafür, um das abzuarbeiten, das dauert alles zu lange, wir können da nochmal eine starten, das ist halt eben die Theorie. dann starten wir eben eine zweite davon. Also das ist halt quasi, das sind alles diese Dinge, die hier gestartet werden als Service oder als Funktion. Also es ist nicht so, wie wenn man, also ich hatte das Verständnisproblem anfänglich selber, so am Anfang dachte ich so, da kann ich irgendeinen Service aufrufen, wie, was weiß ich, kann ich irgendwas ganz Spezielles mitmachen. Es ist aber halt leider tatsächlich mehr so dieses, wie funktioniert dann die Telefonie oder beziehungsweise SMS oder was auch immer. Konnte ich deine Frage beantworten oder war das, okay, gut. Ich denke, dann, wenn keine weiteren Fragen sind, hat noch jemand Fragen? Sonst würde ich sagen, 3, 2, 1 und wir beenden das hier und ich wünsche euch viel Spaß auf der Party gleich.